In dem Video, das mir Christelle Bansalumbu zeigt, ist ein totes Bonobo-Weibchen zu sehen. Easier. Friedlich liegt sie unter Blättern und Schlingpflanzen im Kongobecken begraben. Eine Frau in weißem Schutzkittel beugt sich über sie und schlitzt ihr vorsichtig den Bauch auf. Die Frau in dem Video ist Lumbu selbst. Sie ist Tierärztin im Selonga Nationalpark. Isia war rund 30 Jahre alt und Mama.
Sie war so schwach, dass sie keine Kraft mehr hatte, sich zu ernähren. Zwei Tage später fanden wir auch ihr totes Baby.
Jetzt sitzt Lumbu in einem Hochsicherheitslabor in Greifswald und führt PCR-Analysen mit den Gewebeproben von Isia durch. Sie will herausfinden, woran die Mama und ihr Kind vor gut 3 Jahren gestorben sind und eine ganze Horde von Bonobos erkrankte.
Wenn Bonobos gesund sind, verbringen sie die meiste Zeit in den Bäumen und fressen Blätter und Früchte. Sie laufen bis zu 10 Kilometer am Tag. Aber dann wurden sie auf einmal krank, saßen die meiste Zeit erschöpft auf dem Boden, konnten sich nicht ernähren. Sie husteten, ihre Nase war verstopft.
Da läuteten bei Lumbu die Alarmglocken. Denn was Menschenaffen krank macht und tötet, ist auch für Menschen gefährlich. Diesmal lauerte die Gefahr ihren bisherigen Ergebnissen zufolge aber nicht im Tier, sondern im Mensch. Die Bonobos haben sich wohl bei einem Anwohner mit einem respiratorischen Virus angesteckt, das gerade im Dorf nebenan kursierte.
Eigentlich sollte ich das ja auch besser wissen. Hier ist doppelt gesichert, weil wir hier unsere Schätze haben.
Die Proben, die Lumbu mitgebracht hat, lagern jetzt im Passwort gesicherten Keller des Instituts.
Und wenn man dann weitergeht, haben wir hier auch unsere großen Probenschätze.
Sagt der Leiter Fabian Lehnertz und präsentiert stolz sein Virenarchiv in massiven, auf minus 70 Grad herabgekühlten Gefrierschränken. Die Proben stammen alle aus den Tropen Afrikas.
Und in diesen Gebieten haben wir auch eine hohe Mobilität, die dazu führt, dass also ein Erreger, wenn er in einen entlegenen Urwalddorf auf den Menschen überspringt, dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, auch in die nächstgrößere Stadt zu gelangen und dann eben auch um die Welt zu ziehen.
Wegen Corona haben Lehnertz' Studien viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und er sogar ein eigenes Institut. Seitdem konzentrieren er und sein Team sich nicht nur auf Tiere, sondern auch auf die Auswirkungen des Klimawandels auf Erreger, beproben Buschfleisch und überwachen bald auch die Gesundheit der Menschen in den Urwalddörfern, insbesondere die der Jäger.
Es ist bekannt, dass zum Beispiel Ebola-Epidemien oft so losgegangen sind. Ein Jäger geht in den Wald, findet einen toten Gorilla, bringt den mit nach Hause oder infiziert sich schon im Wald und bringt so das Virus mit nach Hause. So. Und da ist die Frage auch, wie kann man mit den Menschen vor Ort überlegen, wie kann man das Risiko reduzieren. Aber da muss man sehr aufpassen. Es reicht nicht, jetzt irgendwie so eine Hühnerfarm dahin zu setzen und denken, jetzt haben wir eine alternative Proteinquelle geliefert. Das funktioniert nicht.
Stattdessen wollen die Wissenschaftler vor Ort erstmal ergründen, was die Menschen selbst tun, um sich vor Risiken zu schützen. Zum Beispiel, wenn im Baum nebenan eine Fledermauskolonie wohnt.
Da ist es natürlich schlau, eine Katze im Haus zu haben. Wer eine Katze hat, hat dann weniger Nagetiere und geringeres Risiko, sich zum Beispiel mit dem sehr tödlichen Lassa-Virus zu infizieren. Ja? In der Republik Kongo hatten wir eine Studie, wo wir gezeigt haben, dass die Flughunde lebendig gefangen werden und dann nur mit einem Knüppel totgehauen werden und dann erstmal in kochendes Wasser getaucht werden, bevor sie weiter prozessiert.
Also quasi desinfiziert. Vielleicht wird es irgendwann eine App für die Menschen im Nationalpark geben, auf der sie ihre Mahlzeiten und ihre Gesundheit eingeben sollen und die ihrer Haustiere. Klingt nach Kolonialismus.
In vielen Fällen arbeiten wir schon länger mit den Leuten zusammen. Wir diskutieren die Ergebnisse mit ihnen und sie haben immer einen Benefit aus dieser Teilnahme. Und das wollen wir jetzt eben nochmal auf solidere Beine stellen, indem wir eben mit einem Team von Anthropologen wirklich lange, also das geht wahrscheinlich 1-2 Jahre, mit den Leuten reden und rausfinden, was würden sie sich denn erhoffen, was finden sie denn interessant an dieser Studie. Und sie sind genauso Kollege dann oder Kollegin in dieser Studie wie jetzt Christelle oder andere Kollegen hier in Greifswald.